ARD.
Ich habe heute nur einen Gast, den wir zum Jahrestag der schwarz-roten Koalition fragen wollen. Ein Jahr Kanzler, wie schwer ist Regieren, Herr Merz? Wie schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend, Herr
Bundeskanzler. Guten Abend, Frau Merz.
Und wie schön, dass Sie zugucken. Und ich begrüße auch unser Live-Publikum. Herzlich willkommen. Herr Bundeskanzler, am kommenden Mittwoch sind Sie genau ein Jahr im Amt. Wir sehen jetzt hier nochmal ein Foto vom 6. Mai 2025 von Ihrer Vereidigung. Hätten Sie damals schon ein bisschen geahnt, wie schwer das Regieren zuweilen sein kann?
Ja.
Warum?
Weil damals absehbar war, dass wir vor großen Herausforderungen stehen, dass wir eine Koalition zusammengestellt haben aus unterschiedlichen Parteien. Wir hatten schon den dritten Jahr des Ukraine-Krieges. Wir wussten, dass wir auf eine strukturelle Schwäche unseres Landes stoßen, bei Wirtschaft, bei Arbeitsplätzen, bei vielen anderen Themen. Ja, es war klar, dass es schwierig wird.
Was macht das Regieren besonders schwer?
Viele äußere Umstände, die dazugekommen sind. Jetzt in den letzten Wochen auch noch der Krieg im Iran. Die Energiepreisentwicklung. Viele Dinge, die wir noch nicht so weit bekommen haben, wie wir sie haben wollten. Aber es ist alles in allem keine Überraschung. Und dass Regieren in einer Demokratie nicht immer einfach ist, das wussten wir alle vorher.
Gibt es einen Rat, den der Friedrich Merz von heute dem Friedrich Merz von vor einem Jahr geben würde?
Wenn Sie mich so spontan fragen, hätte ich dem Friedrich Merz von damals gesagt, bleib geduldig.
Das brauchen Sie in diesen Tagen.
Ja.
Wir werden darauf zurückkommen. Das Kabinett hat diese Woche eine Gesundheitsreform beschlossen und die Eckwerte des Haushalts verabschiedet. Wir werden über beides sprechen. Aber weil wir den Eindruck haben, dass sich Ihre Koalition sich beim Regieren besonders schwer macht, möchten wir Ihnen zu Beginn der Sendung einen Satz sagen, den Sie damals als Kanzlerkandidat hier in dieser Sendung gesagt haben.
Das Land kommt nicht zur Ruhe, wenn oben die Regierung ständig streitet. Ein Unternehmen können Sie nicht führen, wenn die Geschäftsführung völlig uneins ist.
Damals meinten Sie die Ampelregierung. Warum ist
das
dieser Satz heute noch zutreffend?
Ja, ich habe das damals gesagt und würde das heute genauso wiederholen. Ein Land kommt nicht zur Ruhe, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass keine Ruhe und keine Konstanz in der Regierungsarbeit vorhanden ist. Und da tun wir uns immer noch schwer, obwohl wir viel schon hinbekommen haben. Es ist ja auch viel entschieden worden, vollkommen geräuschlos. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, über das heute kaum noch jemand spricht. Wir haben die Asylbewerberzahlen in Deutschland um 2/3 heruntergebracht gegenüber 2023. Das ist ein großer Erfolg. Aber über Erfolge wird dann meistens schnell hinweggegangen und Dinge, die nicht so einfach laufen, werden intensiv diskutiert. Das ist auch normal, das klage ich mich gar nicht darüber. Aber wir haben in diesem einen Jahr einiges hinbekommen, aber ja, auch noch nicht genug.
Genau, und Sie wollen ja noch viel mehr. Sie wollen noch weitere Reformen umsetzen. Aber zuweilen drängt sich der Eindruck auf, dass Ihr Koalitionspartner nicht dieselben Dinge wollen oder beziehungsweise nicht denselben Weg gehen will wie Sie. Wir hören einmal die Arbeitsministerin von der SPD, die gestern gesprochen hat auf einer Kundgebung in Duisburg am 1. Mai, auf der sie sich große Sorgen gemacht hat über die Beschneidung von Arbeitnehmerrechten.
Diese Angriffe auf Errungenschaften der Arbeiterbewegung sind heute keine Ausnahme mehr. Da wird der Sozialstaat als gewaltiges Problem dargestellt, als nette Geste, auf die man endlich verzichten müsste, als Ballast, den das Land nicht mehr leisten kann. Um es klar zu sagen, ich halte das für zynisch, menschenverachtend und deshalb müssen wir uns dagegen wehren, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Herr Merz, Sie haben auf dem Landesparteitag Nordrhein-Westfalen im August letzten Jahres den Satz gesagt, wir können uns den Sozialstaat in seiner jetzigen Form nicht mehr leisten. Und wenn Frau Baas jetzt sagt, wenn der Sozialstaat nur als Ballast dargestellt wird, den wir uns nicht mehr leisten können, dann sei das zynisch und menschenverachtend. Dann meint sie, oder?
Da müssen Sie Frau Baas fragen, ob sie mich meint.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Nein, das tue ich nicht. Da wird auch überzogen. Der 1. Mai ist ja so ein Tag, an dem man das auch mal tun darf. Aber ich hätte gerne gesehen, dass Frau Baas und auch Lars Klingbeil nach diesen Demonstrationen jetzt zur Arbeit im Kabinett auch zurückkehren, auch emotional. Ich habe das im letzten Jahr gesagt, habe es in den Kontext unserer gegenwärtigen Wirtschaftsleistung gestellt und gesagt, wenn wir so wenig erwirtschaften, dann können wir uns das nicht mehr leisten. Also müssen wir mehr erwirtschaften. Das sage ich immer wieder, wiederhole ich auch gerne heute. Und das weiß auch Bärbel Baas. Und ich hoffe, dass das auch der Konsens in der Regierung ist und bleibt.
Aber nur noch mal die Vokabeln zynisch und menschenverachtend. Das ist keine SPD-Folklore. Ne? Das ist nicht.
Das ist naja, das ist eine Wortwahl, die ich nicht teile. Wir wissen beide, Frau Baas und ich, auch Lars Klingbeil, wir drei wissen, dass wir in den nächsten Jahren unseren Sozialstaat zukunftsfähig machen müssen. So ist er heute nicht. Wir haben einen tiefgreifenden demografischen Wandel.
Aber ist das die Basis, Herr Merz, auf der man wirklich eine Rentenreform auf den Weg bringen kann? Das ist immerhin der Verantwortungsbereich der Ministerin und der größte Brocken im Haushalt.
So, deswegen appelliere ich auch an alle, jetzt etwas maßvoll in der Sprache zu bleiben, die Dinge anzugehen, die wir gemeinsam angehen müssen. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben am letzten Mittwoch im Kabinett eine umfassende Reform der gesetzlichen Krankenversicherung beschlossen. Wir wollen noch in diesem ersten Halbjahr Grundzüge einer Rentenreform miteinander beschließen.
Aber erwarten Sie Mut von einer Frau, die so spricht?
Ja, das erwarte ich. Und ich erwarte, dass wir vor allem zu gemeinsamen Lösungen kommen, die wir dann auch durch das Parlament durchtragen. Und ich hoffe, dass wir noch vor den Sommerferien die Gesundheitsreform im Parlament verabschieden können. Und ich erwarte von der SPD die gleiche Kompromissbereitschaft, wie wir sie zeigen. Wir zeigen sie. Ich bin bis jetzt sehr geduldig gewesen, auch im Umgang mit der SPD. Die SPD muss allerdings auch wissen, Kompromisse sind keine Einbahnstraße. Die müssen wir beide machen.
Deswegen muss es auch zwischen Ihnen und Lars Klingbeil gerumst haben. Jedenfalls war davon zu lesen, in der Villa Borsig bei dem Koalitionsspitzentreffen. Jedenfalls hat Lars Klingbeil gewissermaßen selbst zwischen den Zeilen bestätigt, als er zuletzt öffentlich sagte, er ließe sich ja gerne anbrüllen, wenn er für Arbeitnehmerrechte kämpfe. Was ist da passiert?
Lars Klingbeil hat es mir auch auf Nachfrage noch mal bestätigt, dass er das ironisch gemeint hat. Mhm. Ich brülle niemanden an, auch keinen Kabinettskollegen.
Sie haben ein echtes Vertrauensverhältnis noch?
Das würde ich sagen, ja.
Gibt es das noch, Vertrauen in der Politik? Gibt es das wirklich?
Wenn es das nicht mehr gibt, können Sie in einer Regierung eigentlich nicht mehr zusammenarbeiten.
Sie haben tatsächlich uneingeschränktes Vertrauen zu jemandem?
Wir haben ein Vertrauen auf der Basis unserer Verabredung, die wir getroffen haben. Ich glaube, dass ich das zu Lars Klingbeil und auch zu Bärbel Baas in den letzten Monaten weiter gut entwickelt habe. Wir haben einen ordentlichen Koalitionsvertrag miteinander gemacht. Der Koalitionsvertrag ist übrigens nach wie vor gut. Was wir uns zum Thema Innovation, was wir uns zum Thema Staatsmodernisierung, was wir uns zum Thema Digitalisierung vorgenommen haben, bis hin zu einer föderalen Digitalisierungsagenda, die wir mit allen 16 Ministerpräsidenten fest verabredet haben.
Aber wie tauschen Sie sich aus gemeinsam, wenn Sie über solche Berichte in den Medien lesen?
Wir telefonieren dann, aber ich mache das jetzt nicht über das Fernsehen, sondern wir sprechen vernünftig miteinander. Wir haben ja auch vor und nach den Kabinettssitzungen, Vor- und Nachbesprechungen. Wir sehen uns mehrfach die Woche, wir reden vernünftig miteinander.
Es geht um Vertrauen zwischen den Koalitionspartnern in ihre Regierung und um die Frage, können Union und SPD noch miteinander? Die stellen sich viele in diesen Tagen auch in ihren eigenen Reihen und ihr Parteifreund Christian von Stetten, seines Zeichens Chef des einflussreichen Parlamentskreises Mittelstand im Deutschen Bundestag, findet vergangenen Montag diese Antwort.
Was glauben Sie denn, wie lange hält diese Regierung noch durch?
Naja, also zumindest keine 4 Jahre.
Keine 4 Jahre?
Ja, ganz sicher nicht.
Heißt, was ist so Ihre Prognose Ende des Jahres? Geben Sie mal Bestandsaufnahme. November 2026, wo stehen wir da?
Also es sind 3 Parteien, wenn man die CDU und CSU jetzt zusammennimmt, sind es 2 Parteien mit der SPD, sie passen am Ende des Tages einfach nicht zusammen. Völlig unterschiedliche Konzepte und jetzt auch völlig unterschiedliche Reformansätze.
Jetzt haben Sie gelacht, dabei sagt er ja was Dramatisches.
Naja, weil ich ihn gut kenne.
Ja, Sie stehen sich politisch und menschlich sehr nahe, aber ist das Verhältnis inzwischen so zerrüttet, dass man in Ihren eigenen Reihen um den Fortbestand der Koalition fürchtet?
Nein, Frau Mioska, es gibt in der CDU einen größer werdenden Unmut, auch in der CSU, über Kompromisse, die wir miteinander machen. Und ich will es aus meiner Sicht einmal sagen, ich bin als Parteivorsitzender im Februar wiedergewählt worden. Ich habe ein sehr gutes Ergebnis bekommen auf dem Bundesparteitag der CDU. Ich habe einen großen Handlungsspielraum, aber ich habe keine Vollmacht, die CDU umzubringen. Das hat mir die Partei nicht erlaubt und das habe ich auch nicht vor. So, in dieser Koalition muss die Union vorkommen. Und wir müssen auch Dinge hinbekommen, die unsere Handschrift tragen. Und das ist vielleicht manchem in der Union bisher noch nicht gut genug gelungen. Mhm. Die Einschätzung teile ich. Und deswegen gibt es jetzt ein paar Themen, wo wir wirklich Fortschritte erzielen
müssen. Und bei denen Sie Sorge haben, dass die CDU umgebracht werden könnte?
Ich habe das... Sie haben meine Formulierung verstanden. Ja. Ja. Ich habe einen großen Bewegungsspielraum in der CDU. Mhm. Ich habe der CDU gesagt, ich habe mich zu dieser Koalition entschlossen und keiner anderen. Ich suche keine andere Mehrheit. Mhm. Wie auch noch mal betonen, ich suche keine andere Mehrheit. Mhm. Das sollte die SPD jetzt aber nicht zu dem Gedanken verleiten, sie könnte sozusagen mit uns machen, was sie will. Das ist nach wie vor eine Koalition mit einem größeren Partner und einem kleineren Partner. Und das ist eine Koalition, die auch Kompromisse erfordert. Und Kompromisse, ich will es wiederholen, sind keine Einbahnstraße, sondern die müssen wir gemeinsam machen. Und ich habe das Vertrauen, dass wir das immer noch können.
Obwohl Sie jetzt im Interview im Spiegel gesagt haben, dass Sie selbst Zweifel haben, ob es Ihnen gelingen kann, diese Regierung wieder auf Kurs zu bringen.
Ich bin ja nicht von allem so 150% überzeugt, dass ich sage, das geht jetzt alles wie selbstverständlich und wie geschnitten Brot in den nächsten Wochen und Monaten über die Bühne. Wir sind unterschiedliche Parteien in dieser Regierung, aber wir haben uns verabredet, dass wir zusammenarbeiten und ich möchte diese Zusammenarbeit fortsetzen.
Haben das
aber
alle begriffen inzwischen, dass man nur gemeinsam überleben kann?
Ich hoffe es. Ich sage jedenfalls an alle diejenigen, die uns von außen beobachten und uns nahestehen, vergesst die Hoffnung, dass es da irgendwas mit Minderheitsregierung gibt und Duldung durch die AfD. Das kommt mit mir nicht in Frage. Ich sage an die Adresse der SPD, es gibt in Deutschland keine linke Mehrheit. So, wir haben zwei Parteien der politischen Mitte hier zusammengefunden. Wir haben uns zusammengefunden in einem Koalitionsvertrag und eine Verabredung getroffen, das Land wieder auf Kurs bringen. Und an dieser Verabredung möchte ich gerne festhalten.
Mhm. Aber kann es sein, wenn Christian von Stetten diese Kritik äußert, dass er ausspricht, was vielleicht viele denken, dass sie Zweifel daran haben, dass sie diese beiden Parteien nicht richtig zusammenführen? Sie sind der Mann, den man als Oppositionsführer kennt, als links ist vorbei, Merz. Ja, und jetzt sind sie natürlich in einer anderen Rolle und müssen Kompromisse machen. Kann das sein, dass Sie dadurch selber so hohe Erwartungen geschürt haben, die Sie praktisch enttäuschen mussten? Liegt darin auch der Grund für einen Vertrauensverlust?
Schauen Sie, wir haben im Februar des letzten Jahres eine Bundestagswahl gehabt, bei der die CDU die absolute Mehrheit nicht erreicht hat. Das ist eine Entscheidung der Wählerinnen und Wähler in Deutschland. Wir haben ein Programm vorgelegt und haben um eine hohe Zustimmung geworben, haben sie nicht ganz so hoch bekommen, wie wir erwartet und erhofft haben. Es hat ein stärker werdende AfD gegeben. Es hat eine sozialdemokratische Partei gegeben, die Verluste hinnehmen musste, die die Ampel aufgeben musste. Und wir haben uns verabredet, wir gehen jetzt zusammen in eine Regierung. So, das ist zwangsläufig ein Kompromiss. Schon diese Regierungsbildung ist ein Kompromiss. Was mir manchmal fehlt, ist so die grundsätzliche Bereitschaft anzuerkennen, dass unsere Demokratie auf Kompromiss aufgebaut ist. Mhm. Wenn wir ein anderes Wahlrecht hätten, so wie in Großbritannien, so wie in Frankreich, so wie in den USA, dann hätte die CDU, CSU die absolute Mehrheit bekommen. Wir haben aber kein anderes Wahlrecht. Wir haben dieses Wahlrecht. Und aber dieses Verhältniswahlrecht zwingt uns zu Koalitionen. Es hat in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nur ein einziges Mal die Union als Regierung allein gegeben mit der absoluten Mehrheit der Mandate. So, das ist 60 Jahre her.
Aber trauen Ihnen noch genug Leute auch in den eigenen Reihen zu, diese beiden Pole zusammenzubinden?
Das denke ich schon. Die Zweifel werden größer. Nicht an mir, sondern an der Koalition, auch an der SPD. Ich sage beiden Parteivorsitzenden, unterschätzt die Stimmung in der Union nicht. Die wird unfreundlicher. Und wenn wir jetzt gemeinsam raus wollen aus dieser auch schlechten Stimmung, dann müssen wir gemeinsam fröhlich an die Arbeit gehen und müssen das, was wir machen, auch gemeinsam vertreten und müssen das gemeinsam auch als richtig und nicht als gequälten Kompromiss. Wenn wir uns auf Kompromisse zuquälen, anschließend mit schmerzverzerrtem Gesicht der Öffentlichkeit erklären, mehr war jetzt nicht drin, kann man nicht erwarten, dass uns die Öffentlichkeit folgt und mit Freuden zustimmt.
Und Sie haben Grund zur Hoffnung, dass die Kollegen Bärbel Baas und Lars Klingbeil, nach dem, was wir da vorhin gehört haben, auch fröhlich weiter an die gemeinsame Arbeit gehen.
Dazu will ich Sie jedenfalls motivieren. Und ich schaue bei dieser Gelegenheit auch immer auf die Lage in der Welt, auf die Erwartungen, die an Deutschland gestellt werden, auch die an mich gestellt werden. Das sind ja alles keine Dinge, die wir uns ausgesucht haben. Aber wir haben zurzeit eine so tiefgreifende Veränderung weltweit, dass es auf Deutschland jetzt auch mit ankommt. Ich lege viel Wert darauf, Europa zusammenzuhalten. Ich bin sehr viel in dieser Europäischen Union unterwegs, aus tiefster Überzeugung, dass wir diese Europäische Union jetzt wirklich zusammenhalten müssen. Das kann ich aber nicht tun, wenn zu Hause der Baum brennt.
Wir wollen noch einen Moment beim Thema Vertrauen bleiben und Ihnen ein paar Stimmen zeigen, die wir gesammelt haben. Wir waren auf einer Veranstaltung, auf der Sie auch waren, nämlich in Salzwedel in Sachsen-Anhalt bei einem Bürgerdialog, wo Sie sich den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern gestellt haben. Und mit diesen Bürgerinnen und Bürgern haben wir anschließend auch gesprochen.
Salzwedel. Friedrich Merz am Donnerstag beim Bürgerdialog. Die Stimmung skeptisch.
Was ist eigentlich für die Bürgerinnen und Bürger besser geworden, seit Sie Kanzler sind?
Naja, also für eine Bilanz ist es zu früh.
Wir haben uns unter den Anwesenden umgehört.
Ich denke, dass Friedrich Merz einer der unbeliebtesten oder der unbeliebteste Kanzler ist, liegt eben vor allem daran, dass er seine Versprechen einfach nicht hält.
Es sind viele Sachen versprochen worden. Wir haben einen Herbst der Reform. Darauf haben wir gewartet. Und ich wünsche mir mehr jetzt, dass die Reformen endlich beginnen, damit wir wirklich, weil das Land hat so viele Probleme, die müssen gelöst werden.
Für seine Außenpolitik erhält der Kanzler hier Zuspruch.
Ich würde sagen, die Außenpolitik ist besser. Das ist ein großer Vorteil. Das schafft er auch gut, meiner Meinung nach.
Häufig kritisiert wird seine Kommunikation.
Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Ich finde, er macht zu bestimmten Themen, trifft er Aussagen, die so aus dem Bauch geschossen sind. Zum Beispiel das Straßenbild, diese Geschichte. Die finde ich unmöglich.
Das, was stört an ihm, ist, dass er vielleicht nicht wirklich auf Augenhöhe mit den Menschen sprechen kann. Also genau so, wie die Menschen in der Mittelklasse, sage ich mal, sprechen, so kann er teilweise dann nicht sprechen. Und das ist gerade auch sein großes Problem.
Dieser Spruch zu den Renten ist, glaube ich, zu einer Unzeit getätigt worden. Und das hat ihm sicherlich sehr, sehr viele Minuspunkte eingebracht. In meinen Augen totaler Schwachsinn gewesen.
Macht Sie das nachdenklich? Oder?
Ja, natürlich höre ich da auch zu und versuche das auch selbst zu überprüfen. Mhm. Ich versuche jederzeit meine Kommunikation, auch meine Sprache an die Notwendigkeiten anzupassen und auch zu versuchen, so zu formulieren, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes mich verstehen. Mhm. Klar. Mhm. Auf der anderen Seite, ich glaube, es gibt eine allgemeine Kritik, einen Verdruss auch an Politikern. Da bin ich besonders betroffen. Ich bin da frei von jeder Weinerlichkeit, aber es ist so, klar.
Ich würde gerne auf ein Beispiel kommen, weil der Herr gerade sagte zum Schluss das Zitat mit der Rente. Da wollen wir die Zuschauer noch mal mitgehen. Da geht es um die Rede, die Sie beim Bankenverband am 20. April gehalten haben. Und da haben Sie über die drei Säulen der Altersvorsorge gesprochen und haben einen Satz gesagt, der dann anschließend gestritten wurde. Den hören wir noch mal.
Meine Damen und Herren, die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter. Sie wird nicht mehr ausreichen, auf Dauer den Lebensstandard zu sichern. Es müssen kapitalgedeckte Elemente einer betrieblichen und privaten Altersversorgung hinzutreten. Und zwar in weit größerem Umfang, als wir sie gegenwärtig weitgehend auf der Basis von Freiwilligkeit haben.
So, und danach brach ein Sturm der Entrüstung los. Und verstehen Sie inzwischen warum?
Naja, Frau Miosga, dieses Wort von der Basisabsicherung verwende ich ungefähr seit 10 Jahren. Und diejenigen, die mir da zugehört haben und die es hinterher auch mal versucht haben nachzuvollziehen, wissen schon genau, was ich damit sagen will. Ich habe es wenige Tage danach noch mal bei der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft in Marburg erläutert und habe dafür sehr viel Zustimmung bekommen, als ich gesagt habe, das bleibt die wichtigste Säule der Altersversorgung. die im Übrigen auch Elemente enthält, die Sie privatwirtschaftlich gar nicht absichern
können. Der Zusatz war allenfalls, das war ja, möglicherweise. Gut.
Also einverstanden damit. Aber trotzdem ist doch der Befund richtig. Und selbst das, was wir jetzt in der Koalition verabredet haben mit der sogenannten Haltlinie bei 48% ist doch auch nicht lebensstandardsichernd. So, wir müssen jetzt schnell, und übrigens, wir haben die ersten Entscheidungen im Kabinett getroffen, am 01.01.2027 tritt ein Vorsorgeprojekt in Kraft, mit dem wir die kapitalgedeckte Altersversorgung in Deutschland, wir haben sie vor der Rentenreform beschlossen, die ist entschieden, das wird am 01.01.27 kommen.
Nur, ich will ja ergründen, warum die Leute danach so sauer waren. Möglicherweise haben sie nicht gesagt, dass es die Rentner der Zukunft betrifft. Und viele hatten das Gefühl, es betreffe sie selbst, sodass sie anschließend auch richtigstellen mussten, dass es nicht um Kürzungen ginge.
Und das habe ich ja auch in dem Satz gesagt, in Zukunft nicht mehr. Mhm. Ich habe das dann am Ende der Woche noch mal klargestellt. Im Übrigen eine Selbstverständlichkeit, die wir im Koalitionsvertrag und an allen anderen Stellen auch haben. Es gibt keine Rentenkürzungen. Mhm. Niemand in diesem Land schlägt Kürzungen der Rente vor. Sie wären auch gar nicht zulässig. Ja. Insofern ist das eine...
Doch machen sich viele Leute Sorgen. Gerade im Osten gibt es Menschen, die nur die gesetzliche Rente haben. Und die waren natürlich sorgenvoll, dass das dann sie jetzt betreffen könnte.
Haben wir besonders viel nachzuholen.
Ja.
Leider. Wir hätten das eigentlich schon sehr viel früher machen sollen. Auch da liegen wir im Grunde genommen 30 Jahre hinter der Zeit.
Es ist nur ein Beispiel für ein Muster, das schon häufig beschrieben wurde. Sie sind ein Mann der freien Rede. Und Sie können das auch ziemlich gut, das wissen Sie. Weil aber bei einem Bundeskanzler jedes Wort, jede Silbe, jedes Komma auf die Goldwaage gelegt wird, denken Sie manchmal selbstkritisch, ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Konrad Adenauer hat mal gesagt, es gibt Dinge, die würde ich nicht mal mit mir selbst besprechen.
Ja, und Ludwig Erhard hat den Deutschen sehr klar und sehr umfassend auch gesagt, wo sie stehen und wo wir gemeinsam hinwollen.
Aber sagen Sie, ich will mir das nicht verbieten lassen, auch auf die Gefahr hin, dass das passiert?
Ich möchte, oder? Wissen Sie, ja, Frau Mioska, ich möchte nicht rund wie ein Kieselstein reden und werden. Das ist nicht meine Art und auch nicht meine Kommunikation. Ich gehe damit hin und wieder ein gewisses Risiko ein. Aber ich glaube umgekehrt, viele Menschen in diesem Land wollen wissen, was ihre Politiker denken. Und ich versuche, das auf meine Art zum Ausdruck zu bringen.
Sie sind da gar nicht selbstkritisch?
Nochmal, ich bin natürlich selbstkritisch. Und wenn ich solche Reaktionen sehe, stelle ich mir die Frage, was hättest du da besser sagen können? Ich sage es dann beim nächsten Mal besser, aber ich sage es nicht anders.
Mhm. Wir wollen uns noch Umfragen ansehen. Wenn wir uns die jüngsten Deutschlandstrends ansehen, also eine Entwicklung, dann sagten kurz nach dem Start der Regierung 39% der Befragten, dass sie mit ihrer Arbeit zufrieden sind. Und nun sagen es nur noch 21%. Was denken Sie manchmal darüber? Sie haben es auch schon so ein bisschen angedeutet. Sind wir die Weltmeister im Jammern oder nehmen Sie den Missmut ernst?
Ich nehme den Missmut natürlich ernst. Und wir werden vielleicht noch mehr erklären müssen, wo wir stehen, wo wir hinwollen, wie der Weg dorthin ist. Aber es ist ein Phänomen, das auch anderen Regierungen widerfahren ist. Nach einer gewissen Zeit gibt es Enttäuschung, gibt es Kritik, gibt es in einer Koalition auch mal Unwuchten. Schauen Sie auf das erste Jahr von Helmut Kohl. Schauen Sie auf das erste Jahr von Gerhard Schröder. Es gibt immer wieder auch in einer Koalition schwierige Zeiten auf und ab. Ich nehme das sehr ernst. Ich versuche daraus auch Schlussfolgerungen zu ziehen. Und die beste Schlussfolgerung wäre nachzuweisen, dass wir in dieser Koalition handlungsfähig, arbeitsfähig sind und auf der Höhe der Zeit entscheiden können. Mhm.
Dann sprechen wir mal über die Reform, die Sie jetzt beschlossen haben. Habe ich schon gesagt, Sie haben im Kabinett die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung verabschiedet, nicht ohne Stolz, wie Sie hinzufügten. Dabei steht ja noch gar nicht fest, dass das auch durchs Parlament geht. Da hätte ich gern Ihre Einschätzung, beispielsweise bei der Mitversicherung von nicht erwerbsfähigen Ehepartnern, die jetzt teilweise abgeschafft wird. Da gibt es immer noch großen Widerstand von der SPD. Was macht Sie glauben, dass das durchkommt?
Zunächst einmal eine gewisse Überraschung über diesen Widerstand. Denn die Mitversicherung der Familienangehörigen in der gesetzlichen Krankenversicherung ist wie das Ehegattensplitting im Steuerrecht. Und das will die SPD ja nun abschaffen. Und die SPD wollte die Mitversicherung ganz abschaffen. So, wir haben sie dann im Gesetzgebungsverfahren weit abgemildert, jetzt auf einen kleinen Betrag reduziert, einfach um die Anreize auch zu verbessern, dass beide Partner arbeiten. Es ist ein wesentliches Element auch der Reform. Und ich hoffe, dass das Parlament uns auf diesem Weg folgt. Dafür werden wir jetzt werben. Und ich habe das gesamte Kabinett am letzten Mittwoch gebeten, das jetzt auch gemeinsam zu tun.
Und Sie werben auch dafür, dass Beamte auch dazu herangezogen werden? In welcher Form?
Wir haben, das ist jetzt sozusagen der erste Teil einer größeren Gesundheitsreform. Die Kommission, die wir eingesetzt haben, tagt ja weiter. Es wird auch noch eine ganze Reihe von Strukturreformen im Gesundheitssystem selbst geben müssen. Und ich habe das auch im Kabinett gesagt, habe das in der Bundestagsfraktion gesagt, auch öffentlich, selbstverständlich. Wir werden auch bei der Beihilfe einiges noch korrigieren müssen, aber das fällt jetzt nicht in die Zuständigkeit dieses Reformvorhabens aus dem A&S-Ministerium.
Wird aber noch kommen.
Das muss kommen. Mhm.
Strittig war besonders, ob die Kosten für Menschen in Grundsicherung, eben als Bürgergeldempfänger, zukünftig ganz aus dem Haushalt gezahlt werden oder weiterhin vor allem aus dem Topf der gesetzlichen Krankenversicherung. Finden Sie das eigentlich gerecht, dass das so gelaufen ist bisher?
Die Krankenversicherung klagen dagegen zurzeit beim Bundessozialgericht. Aber es gibt gute Argumente, es so oder so zu sehen. Ich will mal nur einfach sagen, wo wir im Augenblick stehen. Wir zahlen zurzeit für jeden, der Grundsicherung bekommt, 144 Euro im Monat in die gesetzliche Krankenversicherung. Und das gilt auch für Familienangehörige ab 16 Jahren. Also die Mitversicherung gilt bei Grundsicherungsempfängern nur bis 16 Jahre, von da an nicht mehr, auch für die Partner. Das heißt also, wir zahlen heute schon einen Betrag. Und dieser Betrag soll in den nächsten Jahren aufwachsen. Wir fangen im nächsten Jahr damit an. Und das wird dann in 250 Millionen und dann 500 Millionen Sprüngen das pro Jahr mehr werden.
Herr Merz, 250 Millionen klingt jetzt für uns alle nach einem Riesenbetrag.
Ist trotzdem,
ist angesichts der Finanzierungslücke von 12 Milliarden natürlich ein Witz.
Naja, also die Befürworter sagen, und das ist auch ein gutes Argument, dieses Solidarprinzip zum Beispiel für Arbeitslose, dass sie mitversichert werden in der gesetzlichen Krankenversicherung, gilt ja auch für Arbeitslose. So, die Frage ist, muss man das anders finanzieren oder muss man es nicht? Wir machen es zum Teil, wir machen es nicht genug, das wächst auf. Und wir haben uns auf diesem Weg jetzt entschlossen, dieses Problem sukzessive zu lösen. Übrigens ein Problem, das es seit 20 Jahren gibt in Deutschland. Das lässt sich nicht über wenige Tage oder über Nacht einfach
lösen. Das Ganze wird aber noch absurder. Jetzt sagen Sie, toll, wir schießen da 250 Millionen rein, wenn gleichzeitig der Finanzminister aus dem Zuschuss für die gesetzliche Krankenversicherung 2 Milliarden wieder rausnimmt. Dann bleibt unterm Strich eine Belastung für die Beitragszahler.
Auch das ist nur vordergründig richtig. Wir haben einen Bundeszuschuss in die gesetzliche Krankenversicherung, der in den letzten Jahren kontinuierlich aufgewachsen ist. Wir wollen den begrenzen. Wir wollen den zurückführen auf das Maß, was er einmal hatte. Und deswegen haben wir uns mit dem Finanzminister verständigt, dass die Sozialversicherungen, Krankenversicherung, Rentenversicherung, soziale Pflegeversicherung, ebenfalls einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten. Denn wir haben einen sehr stark aufwachsenden Sozialetat und das müssen wir auch irgendwann einmal begrenzen. Wir tun das mit bescheidenen Summen, wenn man den Gesamtkontext...
Aber es wird doch Geld rausgenommen.
Naja, es wird der Zuschuss des Bundes in die gesetzliche Rentenversicherung reduziert. Ja.
Aber es bleibt das Gefühl, dass das eine Gerechtigkeitsfrage ist, ne? Dass deswegen, nur die gesetzlich oder fast nur die gesetzlich Versicherten für die Grundsicherung aufkommen an der Stelle.
Nein, also für die nochmal, Frau Mirschke, das stimmt so eben nicht. Ich habe es gerade erläutert. Wir zahlen schon für jeden Grundsicherungsempfänger diesen Betrag. Und wenn Sie das mal sehen, 144 Euro ist natürlich nicht viel. Aber eine Verkäuferin mit Familie bezahlt weniger in die gesetzliche Krankenversicherung und hat trotzdem vollen Versicherungsschutz mit der ganzen Familie. Also das hat durchaus mehrere Seiten. Wir versuchen, das Problem schrittweise zu lösen.
Und es wird durchkommen?
Das ist meine Hoffnung und auch mein Appell.
Wie groß ist die Hoffnung?
Groß.
Es gibt noch einen anderen Kompromiss, den ich interessant finde. Es gibt eine Zuckerabgabe, eine Tabaksteuer, eine Plastiksteuer. Und bei der Zuckerabgabe ab 2028 soll die gelten, ist uns natürlich aufgefallen, dass Sie auf dem Parteitag im Februar, als das diskutiert wurde, das abgelehnt haben mit der Begründung, das sei grüne Bevormundungspolitik. Ist es jetzt nicht mehr Bevormundungspolitik?
Das war nicht meine Argumentation, das ist die Argumentation von einzelnen Delegierten gewesen. Die Frage ging um das Thema, sollen wir mit einer Zuckersteuer Verhaltensmuster ändern, ja oder nein?
Stellvertretender Generalsekretär
ist jetzt nicht Antwerp. Ja, es ist alles richtig, nur wir haben in der Koalition diesen Kompromiss jetzt versucht zu finden. Es ist eine Abgabe auf bestimmte Getränke, es ist keine allgemeine Zuckersteuer, sondern es ist eine Abgabe auf bestimmte Getränke, die wir im Augenblick sehr kritisch sehen und deswegen ist es ein Beitrag auch zur Reform.
Hinter dem Sie stehen?
Ich stehe hinter dieser Reform, ja, und zwar wirklich überzeugt, weil ich glaube, dass uns da etwas Gutes gemeinsam gut gelungen ist.
Zuckerabgabe habe ich schon gesagt, Tabaksteuer, Plastiksteuer. Sie erinnern sich vielleicht dunkel, dass Sie Steuererhöhungen grundsätzlich einmal ausgeschlossen haben. Zeigen wir Ihnen noch mal ein Beispiel.
Wir haben einen Koalitionsvertrag und wir haben uns in diesem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass die Steuern nicht erhöht werden. Und dieser Koalitionsvertrag gilt.
Sie schließen das aus, dass die Steuern erhöht, irgendwelche Steuern erhöht werden?
Frau Zimmermann, wir haben einen Koalitionsvertrag. Und wir haben über das Thema Steuererhöhungen in den Koalitionsverhandlungen lange diskutiert. Und Markus Söder und ich haben beide gesagt, wir unterschreiben keinen Koalitionsvertrag mit Steuererhöhungen.
Also nicht nur Koalitionsvertrag, auch Ihre Überzeugung, das muss Ihnen jetzt auch Schmerzen machen, oder?
Ja, und ich sage mal so, auch der Kontext dabei, Frau Zimmermann in dem Interview war, dass wir über die Einkommensteuer gesprochen haben, über die Unternehmensbesteuerung, über die Besteuerung der privaten Haushalte mit Einkommensteuer. So, und das ist nach wie vor aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Da geht eigentlich nicht mehr viel. Ich glaube, wir sollten das lassen.
Aber bei den anderen, die wir jetzt gesprochen haben, ist es sehr wohl eine Steuererhöhung.
Naja, es sind Verbrauchsteuern. Dafür senken wir jetzt seit 3 Tagen die Mineralölsteuer. Mhm. Also es ist ja nicht nur so, als ob überall die Pfeile nach oben gehen. Richtig ist trotzdem, der Finanzbedarf des Staates ist zu groß geworden und wir müssen Reformen machen, damit wir dann auch die Bürgerinnen und Bürger entlasten können. Ich meine, wir haben eine derartig hohe Belastung auch des Faktors Arbeit. Ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland zahlt knapp die Hälfte seines Einkommens für Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. In Luxemburg liegt der Betrag bei 40% und die sind noch nicht ärmer als wir. Und in den USA liegt der Anteil bei 30%. Also wir müssen aufpassen, dass wir die Schraube hier nicht überdrehen.
Dann sprechen wir mal über die von Ihnen jetzt schon angesprochene Steuerreform. Sie haben, ich habe es gesagt, den Haushalt, die Eckpunkte für den Haushalt verabschiedet. Und wenn man da genau hinsieht, gibt es 0 Spielräume. Und wenn es 0 Spielräume gibt, dann weiß ich nicht, wie man mittlere und kleinere Einkommen entlasten möchte, wenn man nicht in der Spitze belastet. Wie soll das gehen? Das ist Mathematik.
Naja, die Mathematik kommt im Augenblick von der SPD, die uns ja schon in den Koalitionsverhandlungen vorgeschlagen hat, die unteren Einkommen zu entlasten und dafür die oberen Einkommen höher zu belasten. Das haben wir damals abgelehnt. Auch mit dem Blick auf die Tatsache, dass die oberen 10% mittlerweile 50% der Einkommensteuer bezahlen. Und darunter sind eben nicht nur Reiche, sondern darunter sind Hunderttausende von Facharbeitern, die alle schon im Spitzensteuersatz sind. Und darunter sind Hunderttausende von mittelständischen Betrieben, die nach der Einkommensteuer.
Aber wie soll die Reform funktionieren? So,
die SPD macht den Vorschlag, umzuverteilen innerhalb des Systems. Wir haben gesagt, wir müssten eigentlich eine Reform machen mit wirklicher Entlastung. Und da gibt es auch Finanzhilfen, es gibt Subventionen aus dem Bundeshaushalt. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben eine sehr, sehr hohe Förderung für die Einspeisevergütung bei Energie.
Lassen Sie uns gleich zur Subvention kommen. Ich will erst mal wissen, ob Sie nicht doch die Möglichkeit sehen, in den oberen Bereichen ein bisschen was der SPD entgegenzukommen, also im Spitzensteuersatz, wenn man ihn später greifen lassen würde, dafür höher ansetzen würde. Wäre da ein Kompromiss?
Es gibt 2 Kollegen aus der Bundestagsfraktion der CDU-CSU, die jetzt vor einigen Tagen eine Reform vorgeschlagen haben, immer noch mit einer Deckungslücke von gut 20 Milliarden, aber die auch vorgeschlagen haben, den Spitzensteuersatz leicht anzuheben, wenn man dafür den Soli abschafft. Die Abschaffung des Soli ist eigentlich überfällig. Das Bundesverfassungsgericht hat uns eine Übergangszeit gegeben, wo wir ihn noch aufrechterhalten dürfen.
Aber mehr nicht als diesen Vorschlag, weil das bringt ja immer keine, das wird nicht die Milliarden bringen, die Sie für den Entlassung.
Es ist immerhin ein Vorschlag. Mhm. So. Und jetzt bin ich wieder beim Thema Subventionsabbau, Finanzhilfen. Wir haben einige, über die wir reden müssen.
Welche denn?
Ja, ich sage Ihnen mal das Beispiel. Wir zahlen zum Beispiel für eingespeisten Strom, der nicht gebraucht wird, eine hohe Vergütung aus dem Bundeshaushalt. So, Katharina Reiche hat Vorschläge gemacht, wie wir das begrenzen, wie wir das dämpfen, wie wir das reduzieren. Wir haben den Vorschlag auf dem Tisch liegen, die Solarförderung im privaten Bereich nicht weiter fortzusetzen, weil sie sich auch selber trägt, weil sie auch auskömmliche Einnahmen ermöglicht. So, das sind Vorschläge, über die wir mit der SPD jetzt noch reden werden. Wir haben Finanzhilfen im Bundeshaushalt, über die man durchaus
sprechen kann. Also Sie sehen die Steuerentlastung wirklich nur über Einsparungen bei den Subventionen?
Ich sehe sie dort vor allem. Und alle anderen Vorschläge müssen wir uns anschauen, wenn sie auf dem Tisch liegen.
Lars Klingbeil soll eine Subventionsliste vorgelegt haben, in der Villa Borsig, die Union abgelehnt haben soll. Stimmt das?
Also da ich dabei war,
war's nicht so.
Kann ich mich an eine Subventionsliste, die Lars Klingbeil vorgelegt hat, nicht erinnern. Er hat ein paar Vorschläge angesprochen, aber es war jetzt keine Subventionsliste, über die wir dann so mit Häkchen durchgegangen sind.
Okay. Aber Lars Klingbeil, um noch einmal zurückzukommen, fordert das höhere Einkommen. Höhere Einkommen stärker belastet werden. Das ist einfach so. Der wird einfach da bleiben.
Er muss wissen, dass das mit der CDU-CSU nicht geht. Mhm. Auch mit mir nicht. Mhm. Ich will mal ganz deutlich sagen. Wir haben eine Belastung der Facharbeiter in Deutschland mit Steuern. Wir haben eine Belastung des Mittelstandes in Deutschland mit Einkommensteuer. Die ist zu hoch. Und da rede ich mit der SPD nicht über eine weitere Verschärfung.
Aber Sie brauchen Geld, wenn Sie in der Mitte entlasten wollen. Und wenn wir noch mal zu den Subventionen zurückkommen, dann erinnere ich mich an einen Wortbeitrag von Ihrem Generalsekretär Carsten Linnemann, der bei der Kollegin Sandra Maischberger vorgeschlagen hat, es wäre vernünftig, wenn wir schon über Subventionen reden, wenn man 10% von allen Subventionen wegnehme. Ja, das ist eine gute Idee. Braucht man gar nicht viel diskutieren. Ihr kriegt
klingt
hier was,
gut.
Kriegt hier was.
Ist auch ein Vorschlag, zum Beispiel Per Steinbrück und Roland Koch haben das mal vor einigen Jahren gemacht. Das war eine sehr, sehr mühevolle Arbeit. Sie müssen einfach Folgendes mit berücksichtigen. Wir haben einen Bundeshaushalt, in dem, ich würde mal sagen, zwischen 80% und 90% der Ausgaben durch gesetzliche Verpflichtungen ausgelöst werden. Das heißt also, wenn Sie mit dem Rasenmäher über den Haushalt gehen, dann müssen Sie mit dem Rasenmäher durch hunderte von Gesetzen gehen. So, und dann können wir auch vom Rentenzuschuss, vor dem Zuschuss zur Krankenversicherung, vielem anderen nicht Halt machen. Also das ist eine Operation am offenen Herzen einer Volkswirtschaft und eines Bundeshaushaltes, die wird schwierig. Wir machen es in etwas kleineren Schritten. Wir reduzieren den Personalbestand der Bundesverwaltung. Wir gehen auf -8% in dieser Wahlperiode. Wir haben das Ziel für 2025 bereits erreicht. Wir stellen ganz systematisch weniger Leute ein. Wir haben faktisch einen Einstellungsstopp für die Bundesverwaltung verhängt.
Ja, aber damit kann man, das wissen Sie auch, dass man keine Steuerreform mit sowas finanzieren kann.
Die Frage ist, wie groß muss die Entlastung einer solchen Steuerreform sein? Und darüber haben wir in der Koalition noch keine Einigkeit.
Mhm. Wenn Sie weiterhin streiten, Herr Merz, werden mit der SPD, werden Sie an der Durchsetzbarkeit von echten Reformen Ihr eigenes politisches Schicksal knüpfen?
Frau Mioska, wir sind im Amt, und das ist mein grundsätzliches Amtverständnis, nicht um im Amt zu sein. Und wir regieren nicht um unser Selbstwillen, sondern wir regieren, weil wir einen Auftrag haben. Und ich möchte, dass wir diesen Auftrag gemeinsam erfüllen. Und ich habe eine sehr klare Vorstellung davon, wie das in der Außenpolitik geht, wie das in der Europapolitik geht und wie das in der Innenpolitik geht. Mhm. So. Und einiges noch mal ist bereits auf dem Weg, ist entschieden, ist umgesetzt. Wir haben darüber viel zu wenig gesprochen. Aber einiges ist natürlich noch vor uns, was wir leisten müssen. Und ich bin fest entschlossen, das zu leisten.
Aber wenn Sie sich weiter so streiten und wenn der Vertrauensverlust auch in Ihren eigenen Reihen größer wird oder zumindest die Hoffnung, dass das noch was wird, wären Sie auch bereit, die Vertrauensfrage zu stellen?
Das ist eine Frage, mit der ich mich heute nicht beschäftigen muss. Das ist für jeden Bundeskanzler immer eine Option, aber eine Option, über die ich im Augenblick keine Veranlassung habe, nachzudenken.
Sind Sie bereit für eine schnelle Fragenrunde?
Das muss ich bei Ihnen.
Gut. Markus Söder will in Zukunft nicht mehr, wir müssen einmal über Markus Söder reden.
Ja, gerne.
Nicht mehr
warum
öffentlich.
Nicht? Das ist ein angenehmer Kollege.
Nicht mehr öffentlich, er will nicht mehr öffentlich auf Instagram essen. Hat er womöglich ein Problem mit seiner Wurst-Life-Balance?
Nette Frage. Von mir kennen Sie solche Bilder nicht.
Werden Sie seine Bratwurstbilder vermissen?
Ich habe sie selten geschaut. Und deswegen bin ich nicht auf Entzug.
Außerdem hat Markus Söder Ilse Aigner als Bundespräsidentin vorgeschlagen. Was spricht für Ilse Aigner?
Nein, er hat sie nicht vorgeschlagen. Er hat gesagt, wenn sich Ilse Aigner darum bewerben würde, würde er dem nicht im Wege stehen.
Was spräche dann für Ilse Aigner?
Wir haben eine Verabredung getroffen, die lautet, dass wir uns im Herbst zusammensetzen mit den Parteivorsitzenden. Wir haben mit CDU, CSU und SPD zusammen in der Bundesversammlung aller Voraussicht nach eine Mehrheit. Und dann werden wir das mit den Parteivorsitzenden besprechen.
Aber eine Frau finden Sie gut?
Ja.
Mit Ihrer Bemerkung...
Was gibt es dazu?
Ja. Ist gerade so ein halb überzeugtes.
Nein, ja. Nein, wissen Sie, ich werde dann immer gleich auch wieder festgelegt. Also meine Antwort ist ja, ich fände das gut.
Mit Ihrer Bemerkung kurz vor der Wahl in Rheinland-Pfalz, die FDP spiele keine Rolle mehr, haben Sie Wolfgang Kubicki aufgescheucht. Der will jetzt prompt für den Parteivorsitz kandidieren. Hätten Sie mal lieber nichts gesagt?
Also ich weiß nicht, ob das die Kausalität ist, aber die Bemerkung, die damit einhergegangen ist, die nehmen Sie jetzt wahrscheinlich, zitieren Sie jetzt wahrscheinlich nicht.
Nein.
Danke.
Was macht Ihnen denn größere Sorgen, die FDP oder Buckelwald-Chemie?
Jetzt stellen Sie mich aber vor ganz schwierige Fragen. Ja.
Ist gar nicht so einfach, ne?
Der Wahl ist gerettet.
Schalke 04 steigt wieder auf. Müssen Sie als Dortmund-Fan auch das ertragen?
Ich freue mich darauf. Endlich wieder das Derby im Ruhrgebiet. Das ist wunderbar. Glückwunsch an Schalke 04 über den Aufstieg gestern mit einem grandiosen Sieg und einer tollen Feier mitten im Ruhrgebiet.
Kommt großartig. Von Herzen.
Ganz, ganz von Herzen, ja.
Bei Union Berlin ist Marie-Louise Ehter seit neuestem die erste Cheftrainerin der ersten Herren-Bundesliga, Fußball-Bundesliga. Dass Frau Ehter seither gegen eine Flut von Hasskommentaren ankämpfen muss, finden Sie wie?
Unerträglich. Und ich muss sagen, ich finde das toll, dass sie das macht. Wünsche ihr wirklich jeden erdenklichen Erfolg. Und was da im Umfeld, zum Teil im Fußball auch stattfindet, ist wirklich, das ist unerträglich und das beleidigt den Fußball.
Mhm. Im Zusammenhang mit Hasskommentaren auf Social Media haben Sie diese Woche im Spiegel gesagt, kein Bundeskanzler musste so viel ertragen wie ich. Wie sehr belastet Sie das wirklich? Weil Sie ja zeitgleich sagen, Sie gucken da gar nicht so viel rein. Ne?
Ja, es verdirbt die Stimmung weniger bei mir als in der Bevölkerung. Ich erspare mir das in der Tat, insbesondere dann, wenn es besonders hässlich wird. Aber nochmal, ich beklage mich darüber nicht. Ich muss das akzeptieren, dass das so ist. Ich würde mir wünschen, dass wir eine etwas bessere und etwas, ja, wie soll ich das ausdrücken, höflichere Form des Umgangs miteinander trotz Meinungsverschiedenheiten in der Politik haben.
Nur weil das hinterher diskutiert wurde, glauben Sie wirklich, dass Frau Merkel nicht ähnlich viel ertragen musste, gerade in der Corona-Krise?
Ja, mussten auch viele meiner Vorgänger. Es ist halt nur so, ich will ja versuchen, die Gesellschaft wieder etwas zu versöhnen, mit sich selbst zusammenzubringen. Und da sehe ich so etwas halt mit großer Besorgnis. Ich versuche, es anders zu machen. Sie werden von mir so etwas auf Social Media nicht sehen.
Wir müssen unbedingt noch über den Iran-Krieg sprechen, ja, und Ihr Verhältnis zu Donald Trump, das sich seit Beginn des Iran-Kriegs verändert hat. Gucken wir mal.
Lange gilt das Verhältnis Trump und Merz als harmonisch. Beim Antrittsbesuch des Kanzlers verteilt man Geschenke und Respektsbekundungen.
Very respected man.
Friedrich Merz scheint es als einem der wenigen Europäer zu gelingen, mit dem US-Präsidenten auszukommen. Doch mit dem Krieg der USA und Israels gegen den Iran wendet sich das Blatt. Beim Besuch des Kanzlers in Washington Anfang März werden erste Spannungen spürbar, als er den US-Präsidenten nach einer Strategie fragt. Wir werden darüber sprechen, was am Tag danach passieren wird. Merz bleibt bei seiner Kritik. Zuletzt sagt er vor Schülern:
Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt.
Diese Worte des Kanzlers kann Trump nicht auf sich sitzen lassen. In den darauffolgenden Tagen greift er Merz direkt an, schreibt auf Truth Social, dass der Kanzler nicht wisse, wovon er rede, droht damit, US-amerikanische Truppen aus Deutschland abzuziehen und sagt vor Journalisten: Der deutsche Bundeskanzler macht einen schrecklichen Job und er hat mich kritisiert für die Sache im Iran. Aber ich sagte: Möchten Sie, dass der Iran eine Atomwaffe besitzt? Er sagte nein. Ich sagte: Na dann habe ich wohl recht.
Beunruhigt Sie das, dass Donald Trump plötzlich so unfreundlich über Sie spricht?
Wir versuchen, mit den unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir haben, gemeinsam ein Problem zu lösen. Und ich habe ihm bei meinem letzten Besuch, auch in unseren Telefonaten, immer wieder gesagt, dass dieser Krieg mittlerweile erhebliche Auswirkungen auf uns hat, dass wir ihn gerne beendet sehen würden und dass wir auch Hilfe anbieten. Wir haben das auch organisiert. Ich habe das mitorganisiert. im europäischen Teil der NATO, in der
Europäischen Union. Er hätte gerne gehabt, dass Sie jetzt schon Hilfe anbieten, wäre er vielleicht auch nicht
ja,
so böse.
Das habe ich ihm aber auch gesagt. Ich habe ihm gesagt, wenn du willst, dass wir dir bei einem solchen Konflikt helfen, dann ruf uns vorher an und frag uns.
Hat er das nicht getan?
Und dann hätte ich auch gesagt, darüber müssen wir dann im Detail mal sprechen. Insofern ist das eine schwierige Lage. Ich hoffe, dass wir aus dieser Situation herauskommen. Ich halte jedenfalls an meiner Grundüberzeugung fest, dass das transatlantische Verhältnis für uns alle viel wert ist. Wir sind übrigens einmal für Amerika mit in den Krieg gezogen. Das war der Angriff auf die Twin Towers in New York am 11. September 2001. Der einzige Fall, wo jemals der NATO-Vertrag Artikel 5 aktiviert wurde. Wir haben damals mit Amerika gemeinsam den Kampf gegen den Terror aufgenommen. Das war eine Verabredung, die wir mit den Amerikanern zusammen getroffen haben. Und dahin möchte ich gerne zurückkehren, dass wir Verabredungen gemeinsam treffen.
Und dafür lassen Sie sich jetzt diese ganze Woche jeden Tag so hämisch beleidigen?
Ich muss akzeptieren, dass der amerikanische Präsident zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir. Aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis, und dass wir ein gemeinsames Interesse daran haben, dass Europa und Amerika den Weg gemeinsam gehen, diesen Konflikt zu beenden und dann zum Beispiel auch den Krieg in der Ukraine zu beenden, Sicherheitsgarantien für die Ukraine gemeinsam geben. Da haben wir ja auch schon viel gemeinsam erreicht.
Glauben Sie, dass sich jetzt gerade was verändert hat bei den Amerikanern mit Sicht auf die Deutschen? Oder ist er denn so böse oder so sauer geworden wegen Ihrer Wortwahl, dass Sie gesagt haben, die Iraner demütigten?
Ich höre sehr viele unterschiedliche Stimmen aus Washington. Es gibt auch Gesprächspartner, die uns sagen, dass sie durchaus verstehen, warum wir besorgt sind auf der europäischen Seite. Sie sehen auch die wirtschaftlichen Folgen dieses Krieges, der jetzt 9 Wochen dauert. Mhm. Gestern 9 Wochen. Sie fragen natürlich auch in Amerika, wie kommen wir da wieder raus? Und diese Frage versuchen wir zusammen zu beantworten.
Haben Sie schon mit Donald Trump gesprochen?
Ich bin vor 8 Wochen das letzte Mal bei ihm gewesen und wir haben in größeren Abständen haben wir ziemlich regelmäßig auch Gespräche miteinander und wir reden vernünftig miteinander, klar.
Aber in der letzten Woche nicht seit?
Wir reden ganz regelmäßig, ganz vernünftig miteinander.
Denn er wird sich fragen, warum Sie das gesagt haben und warum Sie es auch in diesem Umfeld gesagt haben. Sie haben es in einer sauerländischen Schule gesagt, diesen Satz, von dem ich gern wissen würde, ob Sie ihn heute immer noch so sagen würden, weil ich meine, hat das jetzt zu einem großen diplomatischen Störfeuer gebracht?
Wir haben eine unterschiedliche Betrachtung dieses Krieges. Das ist auch kein Geheimnis. Damit stehe ich nicht allein. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Und das Ziel muss lauten, der Iran darf nicht in den Besitz der Atombombe kommen. So, und das versuchen wir gemeinsam zu erreichen.
Aber würden Sie es noch wiederholen, demütigt? Der Iran, die USA, ist das wirklich richtig?
Nochmal, wir haben ein gemeinsames Ziel, dass jetzt Verhandlungen wieder aufgenommen werden, geführt werden. Wir haben uns ja auch bereit erklärt, unsererseits alles zu unternehmen, was auch diplomatische Bemühungen erfolgreich sein lässt. Wir haben den Kontakt selbst zum Iran, zur iranischen Führung wieder aufgenommen. Wir haben das Abkommen oder diesen Aktionsplan, den es einmal vor 10 Jahren gegeben hat und den Donald Trump schon 2018 gekündigt hat, nicht aufgekündigt. Wir versuchen, diesen Aktionsplan mit dem Iran wieder zu beleben und auch wieder zu gemeinsamen diplomatischen Lösungen zu kommen. Es sind immer noch über 400 Kilogramm hoch angereichertes Uran an einem unbekannten Ort im Iran versteckt. Und solange der Iran dieses Material hat, müssen unsere gemeinsamen Aktionen darauf ausgerichtet sein, zu verhindern, dass dieses Land in den Besitz der Atombombe kommt.
Aber so wie Sie jetzt reden, kann man ja sich ein bisschen wundern, dass Sie so deutlich Kritik üben. Weil eigentlich wollte ich Sie fragen, ob Sie mit dieser deutlichen Kritik, sie ist ja wirklich deutlicher als zuvor, Ihre Strategie im Umgang mit Donald Trump und dieser Administration ändern wollen?
Nein, meine Strategie war von Anfang an, und wenn Sie noch mal an meinen ersten Besuch im Juni letzten Jahres im Weißen Haus erinnern, wir haben da gesessen und haben vor der versammelten Presse unsere Einschätzung des Ukraine-Krieges gegeben. Und ich hatte in seiner Gegenwart eine andere Einschätzung über die Ursache dieses Krieges gegen die Ukraine, als er sie geäußert hat. Und das hat er akzeptiert. Und ich finde, zu einer guten Partnerschaft gehört, dass man unterschiedliche Auffassungen gegenseitig respektiert. Ich tue das und ich denke, er tut das auch.
Nee, ich glaube, jetzt akzeptiert
er es. Im Augenblick mal etwas weniger, aber...
Meinen Sie, es ist übermorgen wieder vorbei?
Nochmal, ich gebe die Arbeit am transatlantischen Verhältnis nicht auf und ich gebe auch die Zusammenarbeit mit Donald Trump nicht auf.
Aber man könnte auch den Eindruck haben, dass er sich jetzt sehr ärgert und dass das auch Folgen haben kann. Denn Donald Trump hat angekündigt, 5.000, sogar mehr als 5.000 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen.
Es gibt ein Kontingent von amerikanischen Soldaten in Europa, die Joe Biden hier noch auf Zeit stationiert hat. Über deren Abzug wird schon seit längerer Zeit gesprochen. Wir haben auch von Joe Biden noch die Zusage bekommen, Tomahawk-Raketen geliefert zu bekommen. Das hat Donald Trump nie wiederholt. Die Zusage hat er uns bisher nicht gegeben. Also da ist jetzt auch nicht alles neu, was wir in den letzten Tagen da hören. Es wird vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber neu ist es nicht.
Es gibt keinen Zusammenhang.
Nochmal, Frau Miosga, die Frage, welche Truppenkontingente die Vereinigten Staaten von Amerika in Europa stationieren. Schauen Sie sich an, Sie haben ein erhebliches Kontingent aus Rumänien abgezogen. Mhm. Sie dislozieren Ihre Truppenteile weltweit immer wieder neu. Und davon sind wir auch betroffen. Das ist in den letzten Jahren immer mal ein Stück rauf und wieder ein Stück runtergegangen. Also wir haben immer noch über 30.000 amerikanische Soldaten in Deutschland stationiert. Und ich gehe davon aus, dass bei dieser Grundannahme und diesem Grundverständnis zwischen Europa und Amerika auch bleibt. Mhm.
Militärexperten sagen auch, dass der mögliche Abzug, beziehungsweise nicht Abzug, sondern die Stationierung der Mittelstreckenraketen, die Joe Biden mit Olaf Scholz verabredet hat und auch in Aussicht gestellt hat, sogar zugesagt hat, dass die jetzt definitiv nicht kommen.
Wenn ich es richtig weiß, haben die Amerikaner zurzeit selbst nicht genug. Sie setzen sie ja auch ein. Und insofern, das sind im Übrigen sehr kostspielige Waffen. Ein Stück alleine kostet 2 Millionen Dollar. Wir entwickeln zurzeit auch eigene Systeme in Europa. Ich bin ganz überrascht, die Ukraine hat in den letzten Jahren militärtechnologisch so schnell aufgeholt, auch mit sehr preisgünstigen
Waffen.
Aber
wir könnten das kompensieren?
Im Augenblick noch nicht, aber ich habe in der letzten Woche das deutsche Heer besucht, war am Donnerstag in Munsterlager auf dem großen Truppenübungsplatz. Ich habe dort eine Vorführung gesehen, von der selbst die Soldaten gesagt haben, sowas hätten sie nicht für möglich gehalten, dass wir in so schneller Zeit so gute, auch im Verbund einsatzfähige Waffensysteme entwickeln, wie wir das da haben, auch mit Drohnen in verschiedensten Konfigurationen. Also wir sind da auf einem ganz guten Weg und ich hoffe, dass wir diesen Weg weitergehen.
Aber ich habe es noch nicht ganz verstanden. Glauben Sie, dass wir diese Mittelstreckenraketen aus den USA noch kommen oder ist dieser Zug jetzt abgefahren?
Der ist nicht abgefahren. Über das Thema wird seit Monaten gesprochen, bis jetzt ohne Zusage der USA. Und wie ich es im Augenblick sehe, gibt es auch aus den USA heraus ganz objektiv kaum eine Möglichkeit, Waffensysteme dieser Art abzugeben.
Und was bedeutet das für unsere Verteidigung? Also wir haben in Kaliningrad von Russland stationierte Raketen, die Reichweite haben, uns angreifen zu können. Wir bräuchten eigentlich im System der Abschreckung die Gegenbedrohung. Wenn wir die nicht haben, was bedeutet
die
das?
Die haben wir. Also wir haben ja nach wie vor die sogenannte nukleare Teilhabe mit den USA. Daran gibt es überhaupt keine Abstriche. Da wird auch nicht drüber diskutiert. Es gibt keine Einschränkung der amerikanischen Zusage der nuklearen Abschreckung des NATO-Gebietes. Da gibt es auch an keiner Stelle Zweifel, dass da irgendetwas eingeschränkt werden sollte. Trotzdem sagen die Amerikaner uns zu Recht, ihr müsst selber für eure Sicherheit mehr tun. Und ich habe ja nun auf dem NATO-Gipfel Anfang Juni letzten Jahres das 5%-Ziel fest zugesagt, das wir gemeinsam erreichen wollen. Wir sind damit auch ein bisschen Schrittmacher in Europa gewesen. Das haben die Amerikaner sehr geschätzt. Sie haben bis in die jüngsten Tage hinein immer wieder anerkannt, was wir in Deutschland tun. Und das ist genau die Aufgabe, der ich uns gegenüber sehe. Wir müssen jetzt für unsere eigene Sicherheit mehr tun und das tun wir auch.
Aber wann sind wir so weit, das kompensieren zu können, diese Marschflugkörper, die wir eigentlich von den Amerikanern haben wollten, die selber zu stationieren?
Wir sprechen nicht über die Kompensation einzelner Waffensysteme, sondern wir sprechen über ein Gesamtverteidigungssystem. Wir sprechen über Verteidigungsfähigkeit des europäischen Teils der NATO. Und wir sprechen über die Aufrechterhaltung des gegenseitigen Sicherheitsversprechens.
Und wann ist das Ziel erreicht?
Das kann ich Ihnen jetzt nicht mit einer Jahreszahl beantworten, aber ich möchte, dass wir jetzt so schnell in diesem Rhythmus, in den wir aufgenommen haben seit einem Jahr, weiterarbeiten. Der Bundesverteidigungsminister hat umfangreiche Beschaffungsvorhaben vorgelegt. Wir werden das jetzt auch in der Regierung weiter vertiefen, diskutieren. Wir machen Kooperationen mit Unternehmen wie nie zuvor. Wir haben Kooperationen mit ukrainischen Unternehmen, die in der Waffentechnologie sensationelle Fortschritte gemacht haben, auch zu Preisen, die wir uns bisher nicht vorstellen konnten. Drohnenproduktion in einem Umfang, auch mit einfachen handelsüblichen Komponenten, wirklich beeindruckend. Und auf dem Weg gehen wir weiter.
Dass die Amerikaner ihre Streitkräfte jetzt abziehen, war geplant, aber womöglich geht es schneller. Und dass die Mittelstreckenraketen womöglich nicht kommen. Wie wird wohl Wladimir Putin darauf gucken?
Putin guckt zunächst einmal sehr genau auf die Ukraine, welche Chancen er dort hat, dieses Land zu besiegen. Wir dürfen ihm diese Chance nicht geben. Und es wird in der Welt sehr genau beobachtet werden, wie stark wir die Ukraine verteidigen, auch in unserem eigenen Interesse. Das guckt sich vor allen Dingen die Volksrepublik China genau an.
Aber er freut sich gerade, oder?
Naja, ob Putin im Augenblick Grund zur Freude hat, das will ich mal dahingestellt sein lassen. Die Nachrichten aus Russland sind alles andere als Anlass zur Freude für ihn. Die Kritik wird lauter, die Wirtschaft ist im freien Fall, die Versorgung der Bevölkerung wird immer kritischer und die Zahl der Soldaten, die im Ukraine-Krieg jeden Tag fallen.
Aber
es sind, ich meine, nur um mal die Zahl zu sagen, Frau Miosga, Russland verliert jeden Tag 1.000 Soldaten in diesem
Krieg. Ich weiß, aber über den Konflikt innerhalb der NATO wird er sich freuen, ne? Dass die Amerikaner sagen,
ja gut, aber in der NATO
die Europäer sind nicht verlässlich.
Wir haben in den 80er Jahren die Nachrüstungsdebatte gehabt in der NATO. Natürlich hat sich damals die Sowjetunion über diese Diskussion gefreut. Aber wir haben sie bestanden, wir haben sie abgeschlossen und wir haben die Nachrüstung vollzogen. Und danach ist die Sowjetunion in sich zusammengefallen, weil sie das nicht mehr mithalten konnte. So. Und deswegen müssen wir verteidigungsfähig sein. Ich sage immer wieder den Satz, wir wollen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen. Und an dem Satz werde ich festhalten.
So, Trump hat nun auch noch was anderes getan. Er hat wieder mit höheren EU-Zöllen gedroht. 25% auf Fahrzeuge aus der EU. Schon ab kommender Woche sollten eigentlich 15% sein. Haben Sie das Gefühl, Trump will Deutschland besonders treffen, weil wir besonders betroffen wären?
Er will ganz Europa treffen. Er ist auch an dieser Stelle offen gestanden zu Recht ein bisschen enttäuscht darüber, dass wir in der Europäischen Union mit dem Abkommen von Turnberry, was im letzten Jahr geschlossen worden ist, im August in Schottland, bis heute nicht zu einem Abschluss gekommen sind. Im Europäischen Parlament gibt es bis heute Widerstände gegen dieses Abkommen.
Also Sie können ihn sogar ein bisschen verstehen.
Naja, ich sag mal, er wird ungeduldig, weil wir jetzt im August letzten Jahres eine Verabredung getroffen haben mit Amerika, dass wir ein Zollabkommen machen. Und auf der europäischen Seite werden immer wieder neue Bedingungen formuliert und wir haben es nicht unterschrieben. So, und die Amerikaner haben es fertig und die Europäer nicht. So, und deswegen wünsche ich mir, dass wir hier möglichst schnell zu einem Abkommen kommen.
Wie sollten wir denn da jetzt reagieren oder die EU?
Den Abschluss machen, so wie die EU es seit Wochen diskutiert und wie es im Handelsausschuss des Europäischen Parlaments entschieden werden muss.
Also Sie sehen nicht so dramatisch auf diese Neuigkeiten aus.
Nein, wir haben eine immer wiederkehrende Diskussion über Zollsätze. Wir wissen, dass das eine schwierige Situation ist. Wir teilen die Grundeinschätzung nicht, dass Zölle etwas Gutes sind. Aber wir müssen damit leben, dass Amerika und die amerikanische Regierung es gegenwärtig anders sieht. Also muss man sich um Lösungen bemühen.
Und wann werden Sie mit ihm sprechen und mal sagen, hör mal, reg dich nicht so auf über meine Sätze in der Schule?
Wir werden Gelegenheiten haben, miteinander zu sprechen. Wir werden uns in diesem Jahr noch mehrfach sehen. Es gibt ein paar feststehende Termine. Wir treffen uns im Juni beim G7-Treffen in Frankreich. Wir treffen uns im Juli auf dem NATO-Gipfel in der Türkei. Wir treffen uns im November in Mar-a-Lago zum G20-Gipfel.
Laden Sie ihn noch nach Deutschland ein dieses Jahr?
Die Einladung steht. Wir gucken, ob es einen Termin gibt, wann er kommen kann und will. Ja, wir sehen uns regelmäßig und reden vernünftig.
Und vielleicht könnten Sie ihn auch bei der Fußball-WM treffen. Die ist ja nicht nur in den USA und Kanada.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, am 14. oder 15. Juli ist das Endspiel in New York. Und wenn Deutschland im Endspiel ist, fahre ich selbstverständlich
nur hin. Zum Endspiel?
Das weiß ich noch nicht. Die Zeitpläne vorher sind ein bisschen kompliziert, weil ich dann eigentlich in Berlin sein muss.
Sollten wir die USA aus dem Turnier fegen? Müssen wir dann auch mit Strafzöllen rechnen?
Also da bin ich unverändert davon überzeugt, dass die Amerikaner auch das sportlich nehmen. Und im Fußball, glaube ich, sind wir besser.
Wie sehr hoffen Sie insgeheim, dass diese Weltmeisterschaft die Stimmung anschieben kann, die wir hier aus eigener Kraft gerade nicht schaffen?
Also wenn die Weltmeisterschaft in den USA, die nun ganz anders verlaufen wird als 2006?
Sommermärchen.
Ja, Sommermärchen. Ich bin mittlerweile ein bisschen skeptisch, ob diese weit verzweigten und weit voneinander entfernten Austragungsorte wirklich eine gute Idee sind. Also das ist jetzt Kanada, Mexiko und die USA, die reisen da quer durch den Kontinent.
Aber wenn die Deutschen weit kommen, dann...
Das hätte für Deutschland, für das Binnenklima sicherlich eine große, gute Wirkung.
Welches Ziel gibt der Kanzler aus? Wohin müssen wir es mindestens schaffen?
Jetzt bringen Sie mich natürlich in Verlegenheit, aber ich denke mal, die deutsche Mannschaft ist im Augenblick so gut aufgestellt und hat sich so gut entwickelt, dass sie die Chancen hat, in die letzten Runden zu kommen, ins Halbfinale. Und wenn es richtig gut läuft, kann sie auch ins Finale kommen.
So.
Das war doch jetzt ein gutes Schlusswort, Frau Mioska. Genau.
Herr Bundeskanzler, vielen Dank für den Besuch.
Sehr gerne.
Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Interesse und bei Ihnen zu Hause natürlich auch. Jetzt kommen die Tagesthemen. Bitte dranbleiben bis kommenden Sonntag. Auf Wiedersehen. Thank you.